Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Cool, dass ich hier sein darf. Total schön, immer woanders zu sein, auch mal eine andere Gemeinde zu sehen als die eigene. Auch immer schön, bei sich in der eigenen Gemeinde zu sein, aber überall ein bisschen rumzukommen, ist auch was Cooles. Ich habe positive Erwartungen hieran gehabt, weil zum Beispiel einige von den B3-Lern mit dabei sind und da freue ich mich immer, euch wiederzusehen, weil ich Mitarbeiter im B3-Team bin und das total die coole, starke Arbeit ist, wo ich mit dabei sein darf und ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, dass Menschen dadurch verändert wurden und diese Menschen wiederzutreffen ist einfach mega. Und deswegen habe ich mich schon so gefreut, hierher zu kommen. Und ich darf auch, nachdem ich jetzt hier gepredigt habe, dann mit meiner Frau und meinem Sohn mich direkt ins Auto setzen und dann fahren wir zu meinen Schwiegereltern und dann darf ich meine Ferien, meinen Urlaub ein bisschen genießen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und vor ein paar Jahren war es aber noch ganz anders. Da bin ich denn das erste Mal zu meiner Frau nach Hause gefahren. Und meine Frau hat mich damals so ein bisschen geärgert, also meine damalige noch nicht ganz Freundin sozusagen. Und sie hat mich so ein bisschen geärgert. Sie hat mir nämlich im Vorhinein gesagt, dass ihr Vater echt ziemlich streng ist und dass ich bloß nichts Falsches sagen darf und dass ich da wirklich drauf achten muss. So, ich komme dann natürlich da rein und habe wirklich Schiss gehabt. Und dann das Erste, was Alvine dann nachher gemacht hat, war einen Witz mit ihm zu machen und er fing an zu lachen und umarmte mich. Und das war irgendwie dann total, man merkte, okay, die ganze Anspannung ist abgefallen und all das, was ich an Befürchtungen und Ängsten hatte, hatte ich dann relativ schnell durchstanden. Und es gibt andere Termine, wo man auch echt total Schiss vor hat. Ja, zum Beispiel Zahnarzt. Ich gehe super ungern zum Zahnarzt, auch wenn noch nie was Schlimmes war. Ja, oder in der Schule mag es vielleicht eine üble Mathe-Klausur sein oder im Studium irgendein Fach, keine Ahnung, irgendeine Arbeit, die man abgeben muss und man hat echt Schiss vor diesem Druck. Ja, und so gibt es Dinge, die können uns manchmal, da haben wir manchmal total die schlimmen Erwartungen, aber manchmal sind sie denn gar nicht so schlimm. Wie zum Beispiel zum Zahnarzt, wenn ich da hingehe und dann doch nichts ist und ich danach dann total freudig rausgehe und mir denke, puh, wie cool ist das denn? Oder wie als ich meinen Schwiegervater das erste Mal gesehen habe, total gut. Genauso kann es auch andersrum sein, ja, dass man eine richtig hohe Erwartung an etwas hat, zum Beispiel Teil 7 irgendeiner großen Epos-Serie, die ins Kino kommt und man geht da rein und denkt sich, ja, die haben auch einfach nur einen 7. Teil gemacht, um richtig Geld zu verdienen, aber der Film ist einfach super schlecht. Wir gehen jetzt auf eine Stelle gleich ein, wo Leute in einer riesen Euphorie sind und plötzlich ziemlich die Stimmung umschwingt. Und wir schauen uns jetzt einen Bibeltext ein und ich bitte euch darum, eure Bibeln mal rauszuholen oder eure Smartphones mit Bibel drauf. Und wir schlagen gemeinsam Matthäus 21, die Verse 1 bis 11 auf. Und dann, ich lese den Text aber natürlich auch vor, wenn jemand keine Bibel spontan dabei hat, kein Problem. Da geht es nämlich um den Einzug in Jerusalem. Matthäus 21, 1 bis 11. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr auch ein Fohlen. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu mir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich sofort auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus
drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus erfüllt mit dieser Situation alle Prophetien, weil er nämlich Gott dienen möchte. Weil er natürlich diese ganzen Prophetien, die schon im Alten Testament verheißen wurde, erfüllen möchte. Und deswegen kommt der verheißene König auf einem Esel in die Stadt. Er wartet von den Massen, die Kleidung und Palmzweige auf die Straße legen. Und das Ausbreiten von Kleidung ist auch ein Zeichen, um einen König zu huldigen. Die Palmenblätter erinnern an das Laubhüttenfest, das auch zur Befreiung aus Ägypten gefeiert wurde. Und Jesus wird von den Massen jetzt also als der rettende König gefeiert, der endlich kommt. Die Menge ruft Hosianna, auch wie beim Laubhüttenfest und auch beim Passafest. Sie freuen sich unglaublich doll. Jesus wird auch als Sohn Davids bezeichnet und davon, durch all diese Dinge, dadurch, dass er als König gefeiert wird, dadurch, dass er als Befreier gefeiert wird und dadurch, dass er als Sohn Davids bezeichnet wird, wird ganz klar, die Menge spricht von ihm als jemand ganz Besonderes, als der Messias. Das untermauert auch nochmal der Vers, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Stellen wir uns diese Geschichte nochmal aus der Sicht der Beteiligten, der Zuschauenden vor. Unglaublich, endlich ist es soweit. Da kommt er, der König, der, von dem wir schon so lange gehört haben. Vor Begeisterung können wir nicht anders, weil es ja der König ist. Müssen wir Palmblätter hinlegen? Müssen wir unsere Kleidung dahinlegen? Da ist er endlich, der Messias. Wir dürfen dabei sein. Was für ein Privileg, wenn sich diese ganzen Dinge aus dem Alten Testament erfüllen. Genau das tritt gerade ein, was im Alten Testament beschrieben wird. Der Messias kommt, der Befreier. In Sacharja wurde schon geschrieben, freu dich, Zionstadt. Jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit. Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselhengst. Endlich ist er da. So lange mussten wir alle warten, aber da reitet er, der verheißene Messias. Er wird wieder König sein und uns zur alten Stärke zurückführen. Er kommt, wie es versprochen wurde, demütig auf einem Esel, um uns zu befreien. Er wird in Jerusalem einziehen und endlich wird er dort wieder König sein. Er wird endlich da sein, deswegen feiern wir dieses Passafest zum Auszug, weil endlich werden wir die Römer mal rauswerfen. Er wird in Jerusalem einziehen, König werden, er wird eine Streitmacht zusammenstellen, voller Pracht und Faszination und er wird als der von Gott gesandte Retter die Römer endlich vertreiben. Er macht das Volk Israel wieder eins und das Land macht er wieder so groß wie zu Davids Zeiten. Der Sohn Davids ist da, der Messias. Halleluja, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Der aufmerksame Bibelleser von uns weiß, so passiert es natürlich nicht. Jesus wird nicht ein König wie David. Er wird keine Armee aus Soldaten aufstellen und auch nicht die Römer vertreiben. Und so kommt es nur etwas später dazu, dass die Stimmung total kippt und dass die Menschen in Jerusalem Jesus nicht mehr zujubeln, dass sie ihm keine Krone aus Gold, sondern eine Krone aus Dornen aufsetzen, dass sie ihm nicht zujubelt, sondern Jesus anspuckt. Aber warum? Was läuft falsch? Warum denken die Leute plötzlich so anders über Jesus? Warum ist Jesus erst der glorreiche Messias, der König, der endlich kommt, um alle zu vertreiben? Und kurze Zeit später ist er plötzlich der größte Gotteslästerer überhaupt. Stimmen denn die Bilder aus dem Alten Testament über Jesus etwa nicht? Ist er doch nicht der von Gott gesandte und so sehnsüchtig erwartete Messias?
Ist so ein bisschen wie so, mit so einem Formwürfel. Ich weiß nicht, ob ihr diese kennt, diese Formwürfel von Kindern. Mein Sohn fängt so langsam damit an, ein bisschen zu spielen, ja. Wo so ein Dreieck, ne? Und das muss man dem Kind erklären, dass es nicht in so einen Kreis reinpasst. Und das Kind hämmert da vielleicht so lange drauf, bis es passt. Und was kann man machen, damit so ein Dreieck reinpasst? Man nimmt natürlich, wenn es so ein Holzspielzeug ist, eine Säge und macht einen Kreis draus. Ja, ganz klar. Und manchmal ist es so, und damals war es auch so, dass die Leute Jesus in eine Form hineingepresst haben. Sie haben jemand ganz anderes erwartet. Und sie meinten, wenn der Messias kommt, dann muss er so und so sein. Dann muss er doch dieser eine Kreis sein, den wir uns schon die ganze Zeit vorgestellt haben. Aber dass er eigentlich ein Dreieck ist, Teil der Dreieinigkeit Gottes, das passte natürlich nicht in ihr Bild. Also man sieht, die Leute haben Jesus ganz falsch gesehen. Und man denkt sich doch jetzt mal ganz im Ernst, Freunde. Was lief denn bitte bei euch falsch? Die Bilder aus dem Alten Testament sind doch sowas von klar, ja. Wie kann man das denn nicht verstehen? Diese Leute haben doch wirklich ein Brett vorm Kopf gehabt. Und desto länger man aber mal ehrlich darüber nachdenkt und mal ehrlich sich damit auseinandersetzt, desto klarer wird eigentlich das Bild, dass wir ein Bild von Jesus manchmal haben, das auch nicht so ganz eindeutig ist. Wir sind nicht immer klar, damit zu sehen, wer Gott ist. Die Menschen, die Jesus zugejubelt haben, haben eine andere Erwartung an ihn gehabt, die auch in sie hineingelegt wurde, von der Kultur, von den geistlichen Leitern zu dieser Zeit. Das Umfeld und die religiöse Erwartung zu der Zeit hat sich genau den einen Messias gewünscht, von dem sie auch eine ganz genaue Vorstellung hatten, wie er zu sein hatte. Aber Gott ist anders. Gott ist anders, als wir es uns jemals vorstellen können. Und auch wir haben eine Prägung. Jeder von uns hat eine eigene Prägung und ein oder mehrere Bilder, wie wir uns Gott vorstellen, wie unser Gott sein muss. Und wir kommen zu Punkt 1. Welch ein Gottesbild hast du eigentlich? Das Bild, das wir von Gott haben, das prägt unsere Erwartungen und Anforderungen, die wir an unseren Glauben haben. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns damit mal auseinandersetzen. Die Leute an Palmsonntag hatten ein ganz bewusstes Bild, wie der Messias sein muss. Und deswegen waren sie auch enttäuscht, dass dieser Messias nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Dass er anders ist, als sie es erwartet haben. Wenn du jetzt mal Zeit hättest, aufzuschreiben, wie du Gott siehst, was würdest du aufschreiben? Mal so als kleine Frage an dich. Wir haben jetzt mal ein bisschen Zeit, uns miteinander anzuschauen, was prägt eigentlich unser Bild von Gott. Und da gibt es drei Bereiche, die ich euch kurz ansprechen möchte. Zunächst einmal ist es die innere Prägung, dann die Prägung durch deine Reflexion, durch deine persönliche und die Prägung durch die Umwelt, die du erlebst. Kommen zunächst zur inneren Prägung. Innere Prägung, was ist das? Das sind Grunderfahrungen, wie du zum Beispiel als Kind deine ersten Erfahrungen gemacht hast. Das prägt dich ganz stark, ja? Und deine Bedürfnisse auch Gott gegenüber. Wenn deine Familie dir zum Beispiel ganz viel Geborgenheit, Liebe und Vertrauen entgegengebracht hat, dann fällt es dir vielleicht leichter, dir Gott in der fürsorglichen Rolle als Vater vorzustellen und ihn auch anzuerkennen. Es fällt uns leichter, Gott als unseren Vater im Himmel anzusprechen und ihm vielleicht auch mal unser Herz auszuschütten. Wenn unser Vater in der Kindheit uns das entgegengebracht hat, fällt uns das leichter. Ganz im Gegensatz dazu kann natürlich auch das genaue Gegenteil der Fall sein. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, in der du sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht hast als Kind, in der du vielleicht Misshandlungen oder Ähnliches erlebt hast oder einen Vater, der sehr jähzornig war, hattest, dann wirst du plötzlich merken, dass das dein Bild von Gott ziemlich krass auch beeinträchtigt, weil es dir nicht so leicht fällt, dich zu öffnen. Weil du vielleicht tiefe Verletzungen in dir drin hast, die in dir drin stecken und die es vielleicht für dich schwer machen, dein Herz vor Gott zu öffnen. Und wenn du vielleicht Bibelverse liest wie Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, und du hattest aber eine schlechte Mutter, dann hast du auch eine negative Stimmung. Dann kann es sein, dass es viel mit deiner Prägung zu tun hat.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Prägung durch deine persönliche Reflexion. Und dazu gehört zur Reflexion, dass wir Mut haben, uns selbst und unsere Glaubensinhalte auch mal in Frage zu stellen. Und uns auch mal wirklich mit unseren Glaubensinhalten und mit unserer Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, dass wir uns mal einen gewissen Grundstock an Grundwissen über die Bibel und über Glaubensinhalte aneignen, damit wir ein festes Fundament für unseren Glauben legen und ihn auch haben und dass wir uns auch immer wieder Zeit mit Gott nehmen. Wir brauchen diese persönliche Verbindung mit Gott. Das heißt auch Gebet, Bibellesen, Worship, alles, was dazugehört zum Paket und dass wir eben auch Teil einer Gemeinde sind. Und der dritte Punkt ist die Prägung durch die Umwelt. Dein Gottesbild wird stark durch die Umwelt geprägt. So wie damals die Erwartung durch die Pharisäer zum Beispiel auch mit angeheizt wurde, wie ein Messias sein muss und was passieren muss, damit ein Messias überhaupt kommt, ja, passiert auch immer wieder eine Prägung durch unsere Umwelt, wie wir Gott sehen. Dazu zählen zum Beispiel unsere Freunde, unsere Gemeinde, unsere Arbeitskollegen und so weiter. Wenn die Menschen um uns herum ihre Gottesbeziehung intensiv leben, dann motiviert es uns auch ganz stark, unsere Gottesbeziehung intensiv zu leben. Ich sehe das jedes Mal, wenn ich beim B3-Wochenende bin. Da kommen plötzlich Leute zusammen, die haben richtig Bock. Die haben richtig Bock, ihre Gottesbeziehung zu leben. Und wenn so eine Gemeinschaft zusammenkommt, passiert irre viel. Weil man sich gegenseitig auch pusht, in dem weiterkommen zu wollen. Und weil man seinen Horizont erweitert und was Neues lernen will. Und genauso kann es aber auch andersherum sein. Wenn du Leute um dich herum hast, die dich total negativ prägen, dann kann sich das auf deine Gottesbeziehung auswirken. Wenn du Leute um dich herum hast, die vielleicht sogar gegen Gott sind und sehr, sehr stark dagegen sind und du merkst, dass dich das beeinflusst, kann das auch was mit deiner Beziehung zu Gott machen. Positiv prägen uns auf jeden Fall gute Vorbilder. Menschen, die ein tolles Zeugnis sind für uns, die was Tolles vielleicht schon erlebt haben oder die auch einfach vielleicht im Kleinen ganz treu zu Gott sind. Es müssen nicht immer diese Riesenmomente sein. Es können die kleinen Dinge sein, wo Gott uns im Alltag begleitet. Da auch eine Frage an dich. Wer ist eigentlich gerade dein Vorbild im Glauben? Hast du jemanden in deiner Gemeinde vielleicht, der ein Vorbild für dich ist in deinem Glauben? Wenn Menschen um uns herum ein negatives Bild von Gott haben, prägt uns das im Nachhinein. Wenn sie ein Mitreißendes haben, dann prägt uns das auch. Und auch die Medien zum Beispiel und der Zeitgeist prägt uns auch ganz stark. Wir haben zum Beispiel leben auch in einer sehr kritischen Zeit, wo man viel hinterfragt. Das wurde uns natürlich auch beigebracht, ja, nach dem Nationalsozialismus, was ja auch gut ist. Aber so gehen wir immer sehr, sehr kritisch an Dinge heran und auch manchmal ein bisschen distanziert und trauen uns an manche Dinge nicht so ran. Und das ist natürlich auch was, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Müssen wir uns auch mal fragen, wo darf ich einfach auch glauben? Wo darf ich einfach auch manche Dinge so für mich annehmen? Manchmal haben wir ein ganz, ganz negatives Gottesbild, weil wir in einer anderen Gottesbeziehung eines Mitmenschen, zum Beispiel der des Partners oder eines Freundes nacheifern, die aber eigentlich gar keine positive Gottesbeziehung ist. Und so nehmen wir uns ein Vorbild, was kein gutes Vorbild ist. Du willst dann unbedingt Gott genauso erleben, wie dein Mitmensch es vielleicht macht, oder du strebst danach, eine Gotteserfahrung unbedingt zu erleben und drängst dich vielleicht so ein bisschen in diese Richtung. Aber Gott spricht zu jedem von uns unterschiedlich. Und Gott will dich auch auf eine unterschiedliche Art und Weise berühren. Und manchmal können Verletzungen daraus entstehen, weil wir meinen, ich muss Gott unbedingt auf diese Art und Weise erleben, aber das ist vielleicht gar nicht euer Zugang. Und manchmal können dadurch Verletzungen entstehen. In meiner Jugendzeit war ich als Mensch eher ein theoretischer Typ, würde ich mal sagen, in meiner Gottesbeziehung. Eher jemand, der schon sich bewusst Wissen angeeignet hat, der auch gerne diskutiert hat und ähnliches. Aber zum Beispiel zu Lobpreis habe ich gar keinen Zugang gefunden. Es lag auch an meiner Gemeinde, wo einfach nicht so diese Kultur herrschte, wo ich auch nicht so drin aufgehen konnte und auch nicht so diese Vorbilder hatte und auch nicht wusste, wie kann ich im Worship überhaupt wirklich leben. Und ich merke, dass in meiner Zeit in Wiedenest, wo ich studiert habe, dass sich da ganz viel bei mir verändert hat. Dass ich plötzlich coole Leute um mich herum hatte, die mich positiv geprägt haben und ich plötzlich einen Zugang zu ganz neuen Dingen hatte. Und ich habe eine ganz emotionale Komponente bekommen und eine emotionale Komponente zu Gott, weil ich gemerkt habe, dass ich positive Prägung an mich herangelassen habe. Und so gibt es in all diesen Prägungsbereichen positive und negative Dinge für uns. Ein letztes Beispiel noch dazu. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film Die Hütte schon mal gesehen hat. Oder Buch, ja. So ein ganz, ist ja gerade so ein bisschen so ein Trend, den wieder zu gucken. Buch ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Und am Anfang, als das Buch rauskam, gab es super viele Diskussionen darüber. Weil viele gesagt haben, ja, bei diesem Film, da ist Gott dann plötzlich als schwarze Frau dargestellt und so. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ganz viele verschiedene Ansagen. Aber ich glaube, dass es manchmal ganz, ganz gut ist, dass wir unsere Prägung mal loslassen und uns auf das einlassen, was uns neu vielleicht auch inspirieren kann. Wir haben manchmal Prägungen, die uns vom Vorhinein sagen, Gott muss doch so sein. Gott muss doch ein Kreis sein. Und wir versuchen dann immer, ihn in unsere Form hinein zu hämmern, bis es endlich passt. Aber das funktioniert nicht. Ein wunderschönes Kunstwerk, nicht wahr? Ja, also ich mal sehr schlecht, das gebe ich zu. Unser Gottesbild ist manchmal ziemlich schräg. Und es hat viel mit unserer Umwelt und allem zu tun, das habe ich ja gerade schon erklärt. Aber unsere Vorstellung von dem, wie Gott zu sein hat, ist niemals groß genug. Diese Strichmännchen habe ich in Anlehnung an meine wunderschöne Frau einfach mal Alvin genannt. Und diese Strichmännchen habe ich in diese Welt sozusagen gesetzt. Und er sieht nur in 2D. Er kann nur das sehen, was auf diesem Papier ist. Und Alvin braucht sozusagen immer ein etwas von mir, was ich ihm künstlerisch schaffe, in seine Welt hinein, was er denn erleben kann. Ja? Ich könnte ihm zum Beispiel einen nicht so schönen Baum malen oder irgendwas anderes hinein. Ja? Und das könnte er dann sehen. Ich könnte auch meine Hand so ein bisschen drauflegen. Sieht er vielleicht einfach einen Teil meiner Fingerkuppen oder was auch immer. Und wenn jetzt dieser Alvin versuchen würde, nur anhand dieses Baumes oder anhand meiner Hand zu erkennen, wer ich bin, würde er immer nur denken, ja, das ist irgendein Gott, der halt hässliche Bäume malt, ja, oder irgendein Schöpfer, der halt hässliche Sachen malt. Aber, liebe Freunde, wenn wir versuchen, Gott zu erkennen, dann sind wir doch eigentlich ähnlich. Denn Gott ist doch eigentlich in einer ganz anderen Dimension. Wir können Gott und seine Dimension, die Unendlichkeit und all das, was mit Gott zusammengehört, können wir doch nicht fassen. Das können wir doch nicht greifen. So wie dieser Alvin sich nie vorstellen kann, dass es eine dritte Dimension gibt und dass ich hier herumlaufen kann und etwas in sein Bild hineinfügen kann, weil ich sein Künstler, sein Schöpfer bin, so können wir uns doch nie wirklich vorstellen, wer Gott eigentlich ist. Aber manchmal haben wir Prägungen und die sind sehr, sehr negativ, weil wir eben meinen, Gott erklären zu können. Und wir haben Menschen um uns herum, die haben uns vielleicht Dinge erzählt über Gott und wir haben manchmal das Bild von Gott. Ja, Gott muss ja sein wie ein Polizist. Er sitzt die ganze Zeit oben im Himmel, sitzt da mit seinem Zeigefinger und er sagt, Manuel, so geht das nicht. Ja? Und manchmal haben wir dann das Gefühl, dass Gott jemand ist, der uns die ganze Zeit nur kontrolliert, der uns die ganze Zeit runterdrückt. Das kann sein, dass dir so ein Gottesbild mitgegeben wurde. Es kann sein, dass du vielleicht jemand bist, ein sehr starker Kopfmensch bist. Und dass du vielleicht denkst, boah, Gott kann eigentlich nur über Wissen existieren. Nur über das, was ich rausfinden kann. Nur über das, was passiert, nur weil ich es durch Wissen herauskriege. Was vielleicht durch die Forschung herausgefunden wurde. Aber, dass es manchmal bedeutet zu glauben und dass es manchmal bedeutet Dinge anzunehmen und dass Gott auch eine emotionale Komponente hat und wir uns manche Dinge nicht erklären können, das kommt vielleicht nicht so in deinen Kopf hinein. Aber es ist ganz wichtig, dass wir unser Gottesbild öffnen, dass wir an einen vierdimensionalen Gott sozusagen glauben, der in einer höheren Dimension lebt, als wir es tun. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Es kann sein, dass du in deinem Leben Verletzungen erlebt hast und heute Morgen hier bist und vielleicht ein bisschen distanziert bist zu Gott.
weil du vielleicht von Gott enttäuscht bist. Weil du vielleicht auf einen Big Moment wartest, wo ein, wie bei einem Saulus, ein Lichtstrahl auf ihn runterkommt und er vom Pferd fällt und blind wird und er danach wieder geheilt wird. Und du wartest auf diesen einen Moment, auf das große Zeichen, was Gott dir geben will. Aber vielleicht will Gott dich ganz anders ansprechen. Vielleicht versuchst du, Gott in eine Form zu pressen. Es kann sein, dass du versuchst, Gott in etwas hineinzudrängen, aber er will dich ganz anders berühren. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass wenn du eine gestörte Beziehung hast, gerade zu Gott, dass du den Mut hast, heute Morgen einen Schritt auf ihn zuzumachen. Dass du den Mut hast zu sagen, ja Gott, ich glaube daran, dass du vierdimensional bist, dass du größer bist als meine Vorstellung. Und dass du den Mut hast, heute Morgen einen Schritt zu ihm zu machen. Dass du vielleicht auch eine Entscheidung für ihn triffst. Denn Gott sucht dich. Gott sucht dich die ganze Zeit. Ich fand das vorhin in einem Lied so stark, dass wir es gesungen haben. Ja, dass wir zu Gott kommen können, so wie wir sind. Dass wir die negativen Erfahrungen ablegen dürfen. Und das dürfen wir heute Morgen machen. Ich möchte dich dazu ermutigen, heute Morgen, ist nicht häufig so, dass ich den Rest meiner Predigt irgendwie streiche, was ich gerade irgendwie gefühlt so ein bisschen gemacht habe. Ich habe das iPad aus der Hand gelegt, weil ich nämlich das Gefühl habe, noch kurz etwas zur Freiheit sagen zu sollen. Im Galaterbrief wird beschrieben, dass wir Menschen sind, die in Freiheit leben dürfen. Und manchmal haben wir das Gefühl, eingeschränkt zu sein. Eingeschränkt in unserem Leben. Durch Zwänge, durch Menschen, die uns kontrollieren, durch Süchte, die uns kontrollieren, durch falsche Gottesbilder, die uns kontrollieren. Und heute Morgen darfst du frei werden. Gott hat uns berufen zur Freiheit. Zur Freiheit, frei zu werden von Dingen, die uns eigentlich belasten, die uns nicht zu ihm kommen lassen. Ich möchte dich ermutigen dazu, dass wenn du nach dem Gottesdienst sagst oder in diesem Gottesdienst eine Entscheidung für dich treffen willst oder von etwas frei werden willst, das Team, die Leute, die hier vorne sitzen, sage ich jetzt einfach mal, sind alle bereit, für dich zu beten. Ich bin auch bereit, für dich zu beten. Und wenn du eine Entscheidung für ihn treffen willst oder frei werden willst von etwas oder du sagst, ich möchte wieder zu Gott reconnected werden, dann fass diese Entscheidung und lass für dich beten. Nutze jetzt auch diese Zeit, die wir jetzt im Worship noch haben, die beiden Lieder, um dich von Gott ansprechen zu lassen und inspirieren zu lassen. Bild dir dein Gott, ist vielleicht etwas provokativ gesagt. Aber es soll bedeuten, dass wir uns von Gott ein neues Bild von ihm schenken lassen sollen. Dass wir nicht ihn abschneiden sollen, begrenzen sollen, um möglichst ihn in unsere Form hineinzupressen, sondern dass wir uns von Gott Freiheit schenken lassen sollen. Deswegen bild dir nicht deinen Gott, sondern lass dich von deinem Gott befreien. Amen.